NDR Info. Echo des Tages.
Nein, auch heute keine Entscheidung zum Brexit. Der Präsident des britischen Unterhauses hat es quasi abgelehnt, heute anders zu entscheiden als am Sonnabend. Es habe sich nichts geändert, so der Mr. Speaker. Seine Worte, die Reaktion des Unterhauses und die in Brüssel hören wir gleich. Danach geht es hier im Echo des Tages um Nordsyrien am letzten Tag der vereinbarten Waffenruhe und um die Idee, ob nicht die Europäer eine künftige echte Sicherheitszone überwachen könnten und sollten. Dazu auch ein Kommentar. Außerdem, die Halbzeitbilanz der Großen Koalition ist verschoben und auch die Einigung über die Grundrente. Die Bauwirtschaft läuft Sturm gegen den Berliner Mietendeckel und eine VR-Brille soll künftig helfen, Menschen besser zu verstehen, die Depressionen haben. Das und mehr bis 19 Uhr im Studio Sabine Rhein. Schönen guten Abend. In London, das dachten viele, gäbe es heute die wirklich letzte Chance, den Brexit mit dem letzten ausgehandelten Vertrag noch vor dem 31. Oktober unter Dach und Fach zu bekommen. Vorgestern war die Abstimmung ja verschoben worden, nachdem Abgeordnete durchgesetzt hatten, dass vor dem Deal die vorbereiteten Gesetze diskutiert und abgestimmt werden müssten. Aber dann ergriff Parlamentspräsident John Bercow, besser eben bekannt als Mr. Speaker, heute Nachmittag das Wort. Er wies den Antrag ab und damit den Premierminister ein weiteres Mal in die Schranken. Marion Theiss über eine weitere denkwürdige Sitzung im britischen Unterhaus.
Fast eine Stunde lang hat das britische Parlament heute Nachmittag über Verteidigungsfragen debattiert vor halbleeren Abgeordnetenbänken, als ob es nicht eiligere Probleme zu lösen gäbe. Der Brexit stand erst danach auf der Tagesordnung. Pünktlich um 3:30 war das Haus wieder fast voll besetzt und Sprecher John Bercow konnte das weitere Prozedere verkünden. Es werde heute nicht noch einmal über den Brexit-Vertrag mit der EU abgestimmt.
Today's motion is in substance the same.
Der Antrag von heute ist im Wesentlichen der gleiche wie der vom Samstag und das Parlament hat darüber entschieden. Die Umstände von heute sind im Wesentlichen die gleichen wie am Samstag. Ich entscheide deshalb, dass der Antrag heute nicht debattiert wird, denn es wäre eine Wiederholung und damit ordnungswidrig.
As it would be repetitive and disorderly to do so.
Das ist ein weiterer Rückschlag für die Regierung Johnson, die ja den Brexit unbedingt bis Ende des Monats durchziehen will. Der konservative Abgeordnete Peter Bone wollte diesen Beschluss dann auch nicht einfach ohne Widerspruch hinnehmen.
Thank you, Mr. Speaker. I entirely follow the logic of your argument.
Ich kann der Logik Ihrer Argumente komplett folgen, aber welches Gewicht haben Sie der Tatsache zugesprochen, dass, als wir am Samstag debattiert haben, keiner wusste, ob der Premierminister einen Brief nach Brüssel schreiben würde oder nicht?
Das habe doch die Lage komplett verändert, meinte der konservative Bone. Das Parlament müsse jetzt unbedingt neu entscheiden. Wie erwartet ließ der Sprecher das nicht gelten, zur Erheiterung der Opposition. Die forderte erneut, den Bürgern eine Stimme zu geben in einem neuen Referendum und wollte im Detail wissen, wie es denn jetzt weitergehe.
Could I have maybe some clarification from the speaker or maybe in writing?
Können wir eine Klarstellung bekommen, gerne schriftlich morgen, dass, wenn Zusatzanträge eingebracht werden in den nächsten Tagen oder Wochen, nur solche behandelt werden, die dazu beitragen, den Deal abzusichern oder ein zweites Referendum durchzuführen? Minister Johnson, der sich die Debatte heute ersparte, muss sich jetzt einen Plan B, C oder D überlegen. Er hatte bereits angekündigt, dass er heute noch die Gesetze einbringen will, die nötig sind, um den Brexit-Plan mit der EU in nationales Recht umzusetzen. Möglicherweise könnte das Parlament dann morgen darüber abstimmen. Anschließend hätte die Regierung erneut die Chance, den Abgeordneten den Deal mit der EU vorzulegen. So unklar wie der weitere Ablauf im Brexit im Parlament noch ist, so uneindeutig war heute die Aussage eines schottischen Gerichts. Es sollte entscheiden, ob es rechtmäßig war, dass Boris Johnson am Samstag die EU in einem Brief um einen dreimonatigen Brexit-Aufschub gebeten hatte, ohne persönlich zu unterschreiben. Die Richter wollten sich nicht festlegen. Man werde beobachten, wie die Regierung sich weiter verhalte.
Ja, beobachten, das wird man auch von Brüssel aus weiter, trotz der Arbeit, die die EU letzte Woche in den neuen Brexit-Deal gesteckt hat. Für ausgeschlossen hält man ihn in 10 Tagen nach wie vor nicht. Aber sicherheitshalber befasst man sich bei der EU auch schon mal mit viel ferneren Perspektiven. Die Lage in Brüssel, nachdem das Unterhaus in London die Abstimmung noch einmal verschoben hat, kurz zusammengefasst von Ralf Siener.
Die Brexit-Expertengruppe des Europäischen Parlamentes unter ihrem Vorsitzenden Guy Verhofstadt ist sich heute Abend einig. Eine Abstimmung in Straßburg gibt es erst dann, wenn London geliefert hat und der Brexit-Deal vom Unterhaus komplett ratifiziert wurde. Die Europaparlamentarier sind durchaus zu einer Sondersitzung in der nächsten Woche bereit, aber erst muss das Unterhaus liefern. Falls nicht, wird voraussichtlich am kommenden Montag ein Brexit-Sondergipfel in Brüssel fällig, auf dem sich die Staats- und Regierungschefs dann einstimmig darüber einigen müssen, ob und für wie lange sie den Austrittstermin verschieben. In der Diskussion ist eine Verschiebung um bis zu einem Jahr, weil die Briten dann genug Zeit hätten, Neuwahlen zu organisieren bzw. ein zweites Brexit-Referendum. Erneute Verhandlungen über den Brexit-Vertrag kann sich hingegen in Brüssel niemand vorstellen.
Es sind keine 30 Stunden mehr, bis in Nordsyrien die Feuerpause, die vielfach gebrochen wurde, zu Ende geht. Allerdings scheinen Einheiten des kurdischen Militärs das Land tatsächlich zu verlassen in Richtung Irak. In der Türkei blickt man derweil nach Sotschi, wo sich der türkische Präsident Morgan Unterstützung seines russischen Kollegen erhofft. Christian Buttgereit berichtet aus Istanbul.
Mehrere türkische Fernsehsender haben am Bildrand eine Uhr eingeblendet, darunter auch das staatliche Programm TRT. Die Uhr zählt rückwärts bis zum Ende der Waffenruhe morgen um 22 Uhr Ortszeit. Wer das noch nicht wusste, dem hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan heute in Istanbul noch einmal erklärt. Wie Sie wissen, gibt es den Zeitraum von 120 Stunden. Davon ist ein großer Teil verstrichen. In Sotschi in Russland werden wir mit Präsident Putin diesen Prozess bewerten und die notwendigen Schritte unternehmen. Welche Optionen die Türkei sieht, hatte die Regierung in Ankara bereits durchblicken lassen. Entweder die Kurden haben sich zurückgezogen und die von der Türkei angestrebte sogenannte Sicherheitszone kann eingerichtet werden, oder die türkische Offensive geht weiter. Zurzeit sind aber noch die Kurden am Zug. Schließlich war die 120-stündige Waffenruhe verhängt worden, damit sich die kurdischen Milizen in Nordsyrien aus dem Gebiet an der türkischen Grenze zurückziehen können. Das dauerte auch heute noch an. Nach kurdischen Angaben haben 100 ihrer gepanzerten Fahrzeuge die Grenze zum Nordirak überquert. Allein mit dem Abzug sei es aber nicht getan, meint der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar mit Blick auf die zwischen der Türkei und den USA geschlossene Vereinbarung, die auch von den Kurden akzeptiert wurde. Schwere Waffen müssen eingesammelt werden, Befestigungsbauten und Geschützstellungen der YPG-PKK müssen zerstört werden. Die Umsetzung dieser Vereinbarung ist schwierig, aber wir werden darüber wachen, dass alle Bedingungen erfüllt werden. Bis die Waffenruhe endgültig endet, soll der Abzug vollständig vollzogen sein. Unstimmigkeiten gibt es nach wie vor über die Größe des Gebietes, aus dem sich die Kurdenmiliz YPG zurückziehen soll. Im Abkommen über die Waffenruhe ist die Größe dessen, was die Türken Sicherheitszone nennen, nicht festgeschrieben. Vertreter der Kurden gehen von dem Gebiet aus, in dem bis vor wenigen Tagen gekämpft wurde. Ein 120 Kilometer langer und 30 Kilometer tiefer Streifen zwischen den Städten Tal Abyad im Westen und Ras Al Ain im Osten. Das würden angeblich auch amerikanische Regierungsbeamte bestätigen. Der türkische Verteidigungsminister Akar dagegen sagt, die YPG-PKK oder was immer es ist, wird sich aus der Sicherheitszone zurückziehen, die etwa 30 Kilometer tief ist und vom Osten des Euphrat bis zur irakischen Grenze reicht. Das wären gut 440 Kilometer statt 120. Syriens Nachbarn Iran stört zudem, dass die Türkei in Nordsyrien 12 Beobachtungsposten einrichten will. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, sagte, die Türken könnten Stützpunkte auf ihrem eigenen Territorium haben, aber wenn sie meinen, türkische Militärbasen in Syrien zu errichten, sei das inakzeptabel. Auch um die Frage der Beobachtungsposten wird es also gehen, wenn sich die Präsidenten der Türkei und Russlands in Sotschi treffen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu betonte, dass die Türkei bereit sei, mit allen Seiten zusammenzuarbeiten, außer mit Terroristen, versteht sich. Am wichtigsten ist aber einer. Wir fahren nach Sotschi, um uns mit Präsident Putin zu beraten. Das wird ein sehr entscheidendes Treffen. Sotschi am Schwarzen Meer könnte damit zum Schicksalsort für die Menschen in Nordsyrien werden. Dort dürfte sich entscheiden, wie es weitergeht, wenn die rückwärts zählende Uhr im türkischen Fernsehen bei Null angelangt ist.
Die sogenannte Waffenruhe geht also zu Ende und der türkische Präsident weiß, wie er weitermachen will, nämlich sein Ziel einer von kurdischen Militär befreiten Zone weiterverfolgen. Jetzt hängt eben viel an Russlands Präsident Putin. Konstruktive, konkrete Vorschläge aus Washington oder aus Brüssel gibt es bisher quasi nicht. In Berlin immerhin Gedankenspiele darüber, was Europa in diesem Konflikt tun könnte und müsste. Und es gibt wiederholte Kritik an der türkischen Politik. Georg Schwarte dazu.
Es ist wieder einmal die Stunde des Völkerrechts. Der Einmarsch der Türkei in das nordsyrische Kurdengebiet. Keine Selbstverteidigung, eine Invasion, sagt der deutsche Außenminister Maas wieder und wieder, zuletzt im ZDF.
Ja, wenn es keine Grundlage im Völkerrechtsrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht.
Sagt der deutsche Minister, der nicht erst seitdem für den türkischen Präsidenten Erdogan ein außenpolitisches Fliegengewicht, ein Dilettant ist. Der so Gescholtene zieht unbeeindruckt den diplomatischen Mantelkragen hoch und erwidert:
Ehrlich gesagt eigentlich gar nichts. Es ist mir persönlich auch hoch viel breit. Im Ergebnis ist es mir allerdings lieber, Herr Erdogan schießt mit Worten als mit Raketen.
Aber es fallen Bomben, es sterben Menschen. Die UN-Nothilfe spricht von 165.000 neuen Flüchtlingen allein in der vergangenen Woche, darunter 70.000 Kinder. Und der ehemalige Oberst, heutige Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, spricht angesichts dieses Elends von Europa als Zaungast. Roderich Kiesewetter jedenfalls hat im rbb-Inforadio einen Plan.
Dass die EU sagt, sie sei bereit, mit einem internationalen Mandat, der Vereinten Nationen zum Beispiel, die Zone, die die Türkei gerade schafft, zu übernehmen und zu einer humanitären Schutzzone auszubauen.
Eine Schutzzone in Syrien, garantiert durch EU-Streitkräfte? In New York bei der UN haben sie ungute Erinnerungen an Schutzzonengarantien. Srebrenica und das Massaker dort nur ein trauriger Höhepunkt einer Schutzzone, die nicht zu schützen war. Seither gilt der UN-Satz, eine Schutzzone muss man auch schützen können. Soll heißen, notfalls aus der Luft und vor allem am Boden, robust, mit militärischer Gewalt. Roderich Kiesewetter weiß auch darum.
Richtig, und dazu brauchen Sie aus europäischer Sicht, schätze ich, bestimmt 30.000 bis 40.000 Soldaten. Ich erwarte von unserer Politik konstruktive Vorschläge. Wir aus dem Parlament machen solche.
Aber sind sie realistisch? Bundeswehrsoldaten nach Nordsyrien, ein UN-Mandat für eine EU-garantierte Schutzzone. Es wäre Neuland, nicht nur für Deutschland. Im UN-Sicherheitsrat in New York jedenfalls scheint ein solches Mandat angesichts des Abstimmungsverhaltens von China und Russland, die seit Jahren jedes Bemühen um ein Ende des Syrienkrieges per Veto blockierten, zumindest unwahrscheinlich. Aber vieles scheint dieser Tage ja unwahrscheinlich und passiert doch. Etwa der amerikanische Rückzug aus Syrien. An diesem Morgen haben US-Truppen die syrische Grenze Richtung Irak überschritten. US-Präsident Trump hatte zuvor Anfang des Monats ein 13-Punkte-Papier mit Erdogan unterzeichnet. Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, den CDU-Politiker Röttgen, ein so wörtlich erbärmliches Papier.
Dieses Papier ist nach meiner Einschätzung ein wirklicher Tiefstpunkt amerikanischer Diplomatie. Politisch, moralisch, völkerrechtlich.
Das Völkerrecht. Alle zitieren es, Erdogan aber interpretiert es. SPD-Fraktionschef Mützenich bringt auch deshalb weitere Sanktionen gegen den NATO-Partner Türkei ins Spiel. Etwa den Stopp deutscher Hermes-Exportbürgschaften für das Türkei-Geschäft. Die Kanzlerin schweigt, telefonierte am Wochenende mit Putin. Und jetzt also die Schutzzonendiskussion. Die Lage in den überlaufenden Flüchtlingslagern vor Ort jedenfalls ist laut der UN-Helfer von OCHA katastrophal.
Die Region zweifellos weiter in Not und sie erhält weder aus dem Westen noch dem Norden bisher Hilfe. Ob Europa irgendwann tatsächlich eine echte Sicherheitszone absichern könnte? Noch ist es nur ein mutiger Vorschlag, aber es ist wenigstens einer. Hören Sie einen Kommentar dazu von Christoph Prissel.
11 Tage. 11 Tage hat es gedauert, bis die Bundesregierung den Einmarsch nach Syrien als das bezeichnet hat, was er ist. Ein völkerrechtswidriger Militäreinsatz. Das ist beschämend spät und zeigt das ganze Dilemma der deutschen und europäischen Außenpolitik auf. In direkter Nachbarschaft zu Europa spielt sich eine Katastrophe ab. Millionen Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie vor dem Krieg flüchten. Das ist vor allem eine menschliche Tragödie. Das ist aber auch eine politische Bankrotterklärung. Europa ist nicht in der Lage, die fragile Situation in der Region zu stabilisieren. Der Libanon ist mit der großen Zahl an Flüchtlingen überfordert. Der türkische Präsident Erdogan gerät angesichts der Millionen Syrer in seinem Land immer stärker innenpolitisch unter Druck und erpresst die Europäer mit einem tollkühnen Plan. In einer Sicherheitszone in Syrien will er die Flüchtlinge unterbringen. Die USA ziehen aus der Region ab. Ein Verrat an den Kurden. Es braucht nicht viel Weitsicht, um erkennen zu können, dass diese Politik alles nur viel schlimmer macht. Die Europäer sind gefordert. Nur wie? In Berlin wird im Parlament ein Vorschlag diskutiert, der die Europäer wieder aufs Spielfeld bringen könnte. Die Europäische Union soll Erdogan anbieten, die Schutzzone zu übernehmen. In Absprache mit Russland im Rahmen eines Mandats, beispielsweise der Vereinten Nationen. Der Vorschlag hat mehrere Vorteile. Die Türkei könnte gesichtswahrend aus der Offensive genommen werden. Russland muss mit eingebunden werden. Nur so können entsprechende Pläne umgesetzt werden. Die Europäische Union könnte die weitere Flucht von Hunderttausenden verhindern, was aus humanitären Gründen, aber auch aus politischen richtig wäre. Wenn es weniger Flüchtlinge gibt, wird Erdogans wichtigstes Druckmittel, das EU-Türkei-Abkommen nicht mehr einzuhalten oder sogar aufzulösen, etwas wirkungsloser. So einfach der Vorschlag klingen mag, so kompliziert wäre seine Umsetzung. Einem Mandat auf Ebene der Vereinten Nationen dürften sich im Sicherheitsrat, wie seit Jahren schon, Russland und China entgegenstellen. Die EU müsste dafür auch eine größere Zahl Soldaten entsenden, bis zu 40.000 heißt es, denn eine Schutzzone lässt sich eben nicht alleine aus der Luft verteidigen. Das würde die Europäer vermutlich überfordern. Die Bundeswehr wäre nicht in der Lage, ein paar tausend Soldaten beizusteuern, ohne aus anderen Einsätzen abzuziehen. Die Bundesregierung muss eine europäische Außenpolitik voranbringen. In Syrien wäre das besonders dringend erforderlich. Auch wenn eine EU-Schutzzone nur eine vielleicht auch unrealistische Idee ist, wo sind die Vorschläge des Außenministers, der Kanzlerin für Syrien? Europa muss endlich handeln im eigenen Interesse.
Der Kommentar von Christoph Prössl im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und gerade erreicht uns folgende Meldung. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine international kontrollierte Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei gefordert. Einen entsprechenden Vorschlag habe sie heute mit Kanzlerin Merkel abgestimmt und westlichen Verbündeten vorgeschlagen. So meldet es die deutsche Presseagentur. Und sie werde ihren Vorstoß am Rande des Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel am Ende der Woche vorstellen. Soviel zu diesem Thema. Die Halbzeitbilanz der Großen Koalition ist verschoben. Journalisten warteten gestern Abend vergebens darauf zu erfahren, ob und wie sich der Koalitionsausschuss denkt, weitermachen zu können. Stattdessen Schweigen und der Hinweis, dass erst Anfang November Abrechnung und Pläne auf den Tisch sollen. Bis dahin könnte ja auch schon absehbar sein, ob die SPD künftig eher von GroKo-Skeptikern oder Befürwortern geführt wird. Ein Thema, bei dem Union und Sozialdemokraten auch in dieser Woche vor der Thüringen-Wahl noch keine gemeinsame Linie gefunden haben, ist die Grundrente. Manche nennen sie schon die Gretchenfrage der Großen Koalition. Ob eine Einigung in den nächsten Tagen noch möglich wäre? Die Signale sind widersprüchlich, wie Angela Tesch berichtet.
An der SPD liege es nicht, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in der ARD, noch während die Koalitionäre am Abend im Kanzleramt sitzen.
Ich kann für die SPD nur sagen, wir sind jederzeit vertragsbereit. Wir haben eine ganz klare Aufstellung, wir wissen, was wir wollen, kein Bürokratiemonster. Es muss viele, viele Menschen in diesem Land erreichen.
Ganz so einfach sei das nicht, begründet Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef im Bundestag, heute Morgen die weitere Verschiebung der Entscheidung über die Grundrente.
Weil das auch ein schwerer Eingriff in das deutsche Rentensystem ist. Das ist ein Paradigmenwechsel, wenn wir jetzt diese Grundrente machen. Und deswegen geht da auch Sorgfalt vor Schnelligkeit.
Mit der Grundrente will die Koalition etwas gegen Altersarmut tun. Wer 35 Jahre gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt hat, soll, wenn er oder sie wenig verdient und damit auch wenig eingezahlt hat, einen Zuschlag bekommen. Die Rente soll dann mindestens 10% über Hartz-IV-Niveau liegen. Auch Teilzeit, Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen mitzählen. Bis dahin sind sich Union und SPD einig. Streitpunkt bleibt die Bedürftigkeitsprüfung. Sie steht im Koalitionsvertrag als Voraussetzung für den Bezug der Grundrente und darauf pocht die Union. Die SPD befürchtet, dass Menschen, die zwar einen Anspruch auf die Grundrente hätten, aus Scham den Gang zum Sozialamt scheuen. Auch der Kompromiss, nur das Einkommen im Alter zu berücksichtigen und nicht das Vermögen, zum Beispiel das selbstgenutzte Häuschen, scheint nicht zielführend zu sein. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, hatte am Wochenende noch einmal Öl ins Debattenfeuer gegossen, als er angesichts der Rentensteigerungen in den vergangenen 6 Jahren von einem großen Geschenk sprach.
Wenn ich denn lese, es geht um Geschenke für Rentnerinnen und Rentner, sage ich nein, darum geht es nicht. Es geht um Anerkennung auch von Lebensleistungen.
In dieser Woche soll die zuständige Arbeitsgruppe Grundrente noch einmal zusammenkommen. Auch die beiden Thüringer Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am kommenden Sonntag, Mike Moring, CDU, und Wolfgang Tiefensee, SPD, sitzen dann mit am Tisch. Auf ein Wahlkampfgeschenk auf den letzten Metern sollten sie besser nicht hoffen.
Frauenhäuser sind ein wichtiger Zufluchtsort für Frauen, die meist zusammen mit ihren Kindern in ihrer Wohnung von Gewalt bedroht sind. Und lange schon ist bekannt, dass es viel zu wenig Plätze in den Frauenhäusern gibt. Das Geld für Ausbau und Einrichtungen ist viel zu knapp. Das soll sich ändern. Kilian Pfeffer berichtet.
Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. So heißt das Programm, das Familienministerin Giffey und Vertreter von Ländern und Kommunen vorgestellt haben. Mit den 120 Millionen Euro sollen Frauenhäuser und Beratungsstellen ausgebaut und umgebaut werden. Auch neue sollen entstehen. Jede Frau in einer Notsituation müsse schnelle Hilfe und Unterstützung bekommen, sagte Franziska Giffey. Nach Angaben der Ministerin gibt es etwa 350 Frauenhäuser in Deutschland, in denen Betroffene Zuflucht suchen können. Die seien sehr unterschiedlich verteilt, sagte Giffey. Es gebe teilweise weiße Flecken, gerade in den ländlichen Gebieten. Die Lücken müssten geschlossen werden. Mit dem Programm soll das Thema Gewalt gegen Frauen auch stärker in die Öffentlichkeit getragen werden. Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel von den Grünen sagte, jede dritte Frau in Deutschland sei bereits Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt geworden. Frauen fänden aber noch immer nicht die Unterstützung, die sie benötigten.
Der Berliner Mietendeckel ist natürlich auch am Anfang dieser Woche weiter Thema, weil auch im Norden und Westen natürlich ebenso wie in der Hauptstadt Möglichkeiten gebraucht werden, die stark steigenden Mieten zu begrenzen. Der Senat will die Mieten in Berlin für 5 Jahre einfrieren, mindestens die in Häusern, die vor 2014 gebaut wurden. Morgen will der rot-rot-grüne Senat das endgültig beschließen, mit all den Ausnahmen und Besonderheiten. Ein Mieterverein spricht von einer historischen Chance. Die Bauwirtschaft aber läuft Sturm gegen die Pläne. Heute hatte sie in Berlin das Wort. Johannes Frevel hat zugehört.
Wer in den zurückliegenden Jahren Handwerker für den Bau oder die Sanierung von Wohnungen suchte, der konnte froh sein, einen Termin im Sommer des nächsten Jahres in Aussicht gestellt zu bekommen. Heute ist das ganz anders. Der Mietendeckel sorge bei Investoren für kalte Füße und bei Bauunternehmen für einen Kahlschlag im Auftragsbuch, schildert Dachbauunternehmer Joachim Meder.
Also ich habe freitags einen Anruf bekommen und Montag sollte begonnen werden, ein Großprojekt, wo ich 15 Leute abstellen musste und es wurde abgesagt. Und gesagt, nein, aufgrund des Mietendeckels können wir diese Arbeit nicht ausführen. 2 Wochen später wieder ein Auftrag. Ich habe also insgesamt ein Volumen von 4 Millionen durch den Mietendeckel verloren. Ich denke über 20% Entlassungen nach. Ja.
Meder ist kein Einzelfall. Der Mietendeckel knabbert an der Eigenkapitalbasis von Wohnungsunternehmen. Das bedeutet weniger Kredite und geringere Investitionen, rechnet Marin Kern, Präsidentin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU, vor. Der BBU steht für günstige Bestandsmieten von gut 6 Euro kalt.
Alleine bei unseren Mitgliedsunternehmen sind nach einer ersten groben Schätzung 200 Millionen Mindereinnahmen pro Jahr ab 2020 zu erwarten. Das entspricht einem Investitionsvolumen von 1 Milliarde Euro. Und das ist mittlerweile eben bedauerlicherweise auch schon bei den einzelnen Baubetrieben angekommen.
Von bis zu 90% Auftragsminus an Bauunternehmen wegen des Mietendeckels ist die Rede. Nicht nur sie könnten so in Schieflage geraten. Die Bonität von Vermietern ist an die Miethöhe gekoppelt. Stagniert oder sinkt diese, bekommen vor allem kleinere Vermieter ein ernsthaftes Problem, betont Manja Schreiber von der Fachgemeinschaft Bau.
Also auch die Banken sind unruhig. Sie müssen ihre Kreditkonditionen natürlich noch mal überdenken. Insbesondere treffen wird es natürlich auch die ganzen Kleinvermieter. Da ist ein Mieter, der jetzt auszieht, dann kostet es gut und gerne 30.000 bis 40.000 Euro, diese Wohnung zu sanieren. Und bei den Kleinvermietern gibt es natürlich auch nicht so viel Eigenkapital, sondern die sind ganz massiv auf die Banken angewiesen. Und wenn die nun das Modell der Refinanzierung in Frage gestellt sehen, dann ist auch dort die Unruhe sehr groß.
Womöglich ist der Kredit dann nicht mehr ausreichend besichert. Tilgung und Zinszahlungen geraten ins Schlingern. Wenn Insolvenzverfahren drohen, würde das weitere Investitionen in Berlin sehr unwahrscheinlich machen.
Verstörend die Bilder und Berichte gestern aus Santiago de Chile. Menschen haben ihrer Wut über höhere Ticketpreise für die U-Bahn Luft gemacht. Aber nicht nur das, manche zertrümmerten Teile der Stationen, ein Hochhaus wurde in Brand gesetzt und vieles mehr. Es war wohl der Ausbruch einer Stimmung, die schon länger gärt. Anne Herberg über den Tag danach in Chile.
Militär und Polizei patrouillieren weiterhin in Chiles Hauptstadt Santiago. Die U-Bahn funktioniert nur eingeschränkt, auf den Straßen Staus und der Unterricht an Universitäten und Schulen ist großteils ausgesetzt. Die meisten Supermärkte und Geschäfte blieben geschlossen. Von Normalität kann in Chiles Hauptstadt keine Rede sein, auch am Montag nach den Protesten vom Wochenende nicht. Dabei war es am Wochenende zu Plünderungen, Brandanschlägen und Vandalismus gekommen. Die Sicherheitskräfte gingen ihrerseits mit Brutalität gegen Demonstranten vor. Nach offiziellen Zahlen gab es 11 Tote und mehrere hundert Verletzte. Die Unruhen waren durch eine Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in Santiago de Chile ausgelöst worden. Chiles konservativer Präsident Sebastián Piñera sprach von einem Krieg. Nach ersten Zusammenstößen am Freitag hatte er den Ausnahmezustand ausgerufen. Erstmals seit dem Ende der Diktatur unter General Augusto Pinochet 1990. Am Samstag dann nahm Piñera die Fahrpreiserhöhung wieder zurück. Dennoch gingen die Proteste weiter. Dabei geht es längst um weit mehr. Zwar gilt Chile als eines der stabilsten Länder Südamerikas mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen, doch ist es gleichzeitig ein Land mit extremer sozialer Ungleichheit.
Robert Enke war Torhüter bei Hannover 96. Beliebt, gelobt, erfolgreich. Aber nur wenige wussten, dass er krank war. Enke hatte Depressionen. Er hat dagegen angekämpft, jahrelang. Und verloren. Am 10. November 2009 hat er seinem Leben ein Ende gesetzt. Seine Witwe hat es sich danach zur Aufgabe gemacht, diese Krankheit zum öffentlichen Thema zu machen, damit Betroffene Hilfe und mehr Verständnis erhalten. Dabei soll künftig auch eine Brille helfen, mit der man sich in eine Art Scheinrealität von Depressionen einfühlen soll. Die Präsentation der VR-Brille gemeinsam mit dem Gesundheitsminister hat Barbara Kostolnik beobachtet.
Impressionen Depression möchte aufklären über eine Krankheit, die immer noch nicht von allen richtig ernst genommen wird und die man als Nicht-Betroffener kaum nachvollziehen kann. Auch Theresa Enke ging es so mit ihrem Robert.
Ich habe immer Robby gefragt, wie fühlt man sich? Wie kann sich ein Depressiver fühlen? Und er hat mir das eben mit diesem Tunnel beschrieben, aber ich konnte nicht wirklich eintauchen.
Impressionen Depression setzt da an. Eine 15-minütige Virtual Reality Erfahrung vermittelt 15 Minuten Depression mit Bleiweste, Kopfhörern und einer VR-Brille. Einer echten Depression kann sie allenfalls nahe kommen, sie keineswegs kopieren, wie Theresa Enke betont.
Wir möchten das klarstellen, dass wir nicht sagen, so fühlt sich ein Depressiver, weil wie Robert sich gefühlt hat, ist es noch weitaus schlimmer, wenn man sich vorstellt, man ist nicht nur 15 Minuten wie bei diesem VR-Brillen-Projekt in dieser Situation, sondern man ist viel, viel länger, über Tage, über Wochen, über Monate fühlt man sich so. Also es soll einen Eindruck vermitteln.
Als allererstes, und da helfen wir auch gerne, die 10 Kilo schwere Bleiweste.
10 Kilogramm Blei lassen schon mal die Schultern hängen. Eine echte Last, körperlich spürbar. Mit der Brille taucht man dann ein in eine deprimierende 3D-Lebenswelt. Man sitzt in einer total unaufgeräumten Wohnung auf einem Bett. Die Rollos sind heruntergezogen und kann einfach nicht aufstehen. Müde und antriebslos sitzt man da. Dann plötzlich der Tunnel, eine Art Kellerraum. Es ist dunkel, ein winziges Licht leuchtet vielleicht am Ende. Das Gefühl von Leere und Antriebslosigkeit nimmt zu. Eine Stimme zieht einen immer tiefer nach unten in das Reich von Apathie und Resignation.
Ich werde aus diesem Loch nie wieder rauskommen. Ich sehe keinen Ausweg.
Nicht jeder soll und darf diese Brille aufsetzen, erklärt die Psychologin Ann-Kathrin Bockmann, die an der VR-Erfahrung mitgearbeitet hat.
Das richtet sich wirklich an Erwachsene erstmal, also keine Kinder und Jugendlichen, weil Jugendlichen auch ein besonderes empfindliches Alter ist. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Nur die Menschen, die jetzt nicht akut depressiv erkrankt sind, schon mal eine Depression hatten, gerade in einer ganz schwierigen Lebensphase sind, dann ist das, weil das so real ist, einfach zu belastend.
Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, wenn es Ihnen schlecht geht, einfach die Kopfhörer ab, die Brille ab, dann helfen wir Ihnen weiter.
Gefühle entstehen durch das, was man denkt. Und wenn man von sich selbst denkt, man sei nichts wert, ist das fatal.
Wenn man von sich selber glaubt, man ist nichts wert, jeder andere findet einen auch nicht wertvoll und dann noch glaubt, das ändert sich nie, wie kommen Sie dann dazwischen? Das ist Depression.
Die VR-Brillen-Depressionssimulation soll vor allem der Prävention dienen, soll die Enttabuisierung der Krankheit vorantreiben. Schon jetzt hat die Stiftung über 30 Anfragen von Universitäten, aber auch von Unternehmen, die die Brille einsetzen wollen, um eventuellen Erkrankungen ihrer Mitarbeiter vorzubeugen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn liefert Zahlen.
Wir haben bis zu 10.000 Suizide, die auch damit in Zusammenhang stehen mit Depressionen in Deutschland im Jahr. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl.
Aber Depression ist auch behandel- und heilbar. Vor allem diese Botschaft möchte Theresa Enke weiter verbreiten. Daher beendet man die Impression-Depression-Erfahrung auch nicht in dem niedrigen, tunnelartigen Kellerloch, sondern in einem hellen Raum mit schönen, freundlichen Bildern und spricht danach über das Gefühlte. Denn auch das kann schon helfen.
Damit endet das Echo des Tages. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.